Pflaster Nummer 5, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Christian.
Hallo, Stefan.
Und dem Stefan. Und wie üblich, schlecht durchdachten, ad hoc improvisierten Jingles.
Ja, aber ich beginne es zu mögen, das schrottige Klavier.
Das schrottige Plastikklavier meiner dreijährigen Tochter. Ja, und ebenso ad hoc improvisierten, aber zum Glück nicht ganz so schrottigen Themen. Wir schreiben heute den, 22. November im Jahre des Herrn 2012. Der Christian hat ein großes, großes Ding angeschleppt.
Ja, das ist, ich war letzte Woche am Donnerstag in der Volkshochschule beim Vortrag von Mario Mazza. Und das ist offenbar sowas, wo ich jetzt irgendwie jedes Jahr mal hingehe.
Und ein junger Grazer Ökonom, Vortragsreisender in Sachen Volksaufklärung zu ökonomischen Fragen und Unidozent. Außerdem alter Freund von uns und, wenn man so sagen will, Hoferbe der ältesten Bioladenkette Österreichs, der allerdings lieber an der Uni rumhängt und seinem jüngeren Bruder dieses Hoferbe überlässt.
Wenn man so will, ja. Ja, und das, also, und er macht eben diese Vorträge so bis zu 2 Stunden lang und länger. Er hat sozusagen ein bisschen den Ruf vom Krisenerklärer, weil er ja irgendwie so 2008 oder 2006 begonnen hat, drüber zu schreiben und drüber nachzudenken. Und im Grunde beginnt er immer mit denselben Themen, aber es ist jedes Jahr und jedes Mal ein bisschen was Neues dabei, ein bisschen ein neuer Spin und ein bisschen neue News und ein bisschen neue Anekdoten.
Vielleicht machen wir das so, dass wir über den Mario ausführlich reden und zuerst ganz kurz eine Art Übersicht über was war so die Woche und dann, das dauert 3 Minuten und dann
okay. Machen wir
Mario.
Gut, machen wir das.
Nachrichten. Hurra! 10 Jahre Haft für den kroatischen Ex-Premier Ivo Sanader, der sich von der Hypo Alpe Adria Gruppe bestechen hat lassen, um Vorteile, um dieser Tür und Tor auf die kroatische Volkswirtschaft zu öffnen, und der sich außerdem noch von einem anderen Konzern, ich glaube aus Bulgarien oder so, bestechen hat lassen. Damit ist nicht vor allem gesagt, dass balkanische Spitzenpolitiker Mafia-Tendenzen aufweisen, damit ist mehr gesagt, dass die Hypo Alpe Adria zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bestehens im Balkanraum Schmiergelder gezahlt hat. Was wiederum ein bezeichnendes Licht auf allfällig noch anstehende Prozesse in Österreich oder Deutschland wirft.
Du willst wirklich sagen, ein korrupter Banker ist eingesperrt worden?
Nein, kein korrupter Banker, ein korrupter Politiker.
Ein korrupter Politiker ist tatsächlich verurteilt worden.
10 Jahre Haft.
Das sind ja mal News.
Ja, wobei es hat jemand ausgerechnet, dass es selbst da Strafnachlass gibt, weil eigentlich war es eine 11-Jahres-Strafe und er hat dann quasi 10% Rabatt gekriegt, weil es 3 verschiedene Strafen waren. Egal. Mhm. Was haben wir noch? Wir haben den Arsch des Grazer Bürgertums auf Grundeis, wenn ich den Nachrichten glauben darf, die da von Callcentern der ÖVP sprechen und von Funktionären am Wahlstand, die vor der rot-rot-grünen Gefahr warnen.
Wow.
Von SPÖ und grünen Funktionären, die ernsthaft erwägen, LGK, die Spitzenkandidatin der Grazer KPÖ, gegebenenfalls zur Bürgermeisterin zu machen, wenn die KPÖ Zweite wird.
Oh.
Was wirklich eine Motivation für nicht wahlwillige Menschen da draußen sein sollte, am Sonntag rauszugehen und verdammt nochmal ihr Kreuzchen zu machen.
Ja, die Umfragenwerte in Graz, die scheinen ja relativ dynamisch zu sein, ne?
Ja. Wir haben auf der einen Seite einen Block Spaßfraktionen, die ÖVP wird Erste, da kann man sich am Kopf stellen und mit dem Popschi wackeln. Und die Frage ist, ob sich's für die ÖVP mit irgendeinem Koalitionspartner besser ausgeht, oder ob sich's für wer auch immer wird Zweiter, Grüne oder, das kannst du nicht machen, Honig in den Schwarztee. Magst du einen Zucker haben?
Ja, bitte.
Ob sich's wer auch immer zweiter Platz wird. Wenn das eben KPÖ wird oder SPÖ, dann könnte sich Rot-Rot-Grün oder Rosa-Rot-Grün ausgehen. Ansonsten kriegen wir gegebenenfalls Schwarz-Blau. Meiner Meinung nach noch schlimmer wäre, wenn wir in der Stadt eine sogenannte Reformpartnerschaft zwischen Schwarz und Rot kriegen, nach dem Muster des Landes Steiermark, wo dann wirklich gar nichts mehr weitergeht und die Sozialdemokraten sich im Einzelgespräch mit Wählerinnen und Wählern dann wirklich bei jedem Blödsinn darauf hinausreden, dass sie ja nicht anders können, weil man habe ja jetzt Reformpartnerschaft und deswegen müsse man jeden Blödsinn machen, den die ÖVP so wünscht. Okay. Wie wir das gerade im Land haben, nämlich. Das wäre, glaube ich, das Allerschlimmste. Deshalb.
Ja, ich habe am Sonntag beigewohnt bei einer Modifizierung von einem Nagelplakat. Da gibt es ja diesen Slogan, Graz anders denken.
Und du hast das natürlich nicht gemacht und du weißt auch nicht, wer das war, weil sonst hättest du selbstverständlich die Exekutive verständigt.
Aber das Gerücht ging um, dass der Nagel sagt, er hat nichts dagegen, wenn man seine Plakate modifiziert.
Ja.
Kein legitimes Gerücht?
Ich weiß es nicht, ob das ein legitimes Gerücht ist. Ich habe das jedenfalls nicht gehört, aber wenn das Gerücht umgeht, dann wäre es natürlich ein ebenso sehr ein Zeichen großer Verzweiflung wie eine Einladung zu amüsanten Taten.
Ja, gerade sehr andenken war sozusagen, dass die Umstrukturierung der Buchstaben, die mit Fingern möglich war.
Okay, aber eben nicht dir, sondern einer dir unbekannten Person, die dann auch sofort weg war.
Ja, ja.
Genau. Was haben wir noch? Genau. Das war die Grazer Wahl. Was haben wir noch? Ich habe mir gestern irgendwas gedacht. Genau. Über Israel/Palästina reden wir bitte nicht. Bitte, ja. Bitte nicht. Es ist so ein Unglück.
Immer wieder, ja.
Was könnte man noch erzählen? Man könnte davon erzählen, dass da Frank Stronach bei seiner Veranstaltung in Graz und jetzt auch irgendwo in Kärnten deutlich gesagt hat, dass er im Bund nicht in Koalition mit irgendwem gehen möchte.
Aha.
Sondern hauptsächlich Parteien unterstützen, die seine Werte teilen, aber er sagt, er will keine Koalition und er will nicht Bundeskanzler werden. So viel Selbstkritik hat er anscheinend bewiesen, dass er dann auch gesagt hat, wir würden es auch nicht besser machen an der Spitze. Respekt zu Onkel Frankie für diesen raren Moment der Selbsterkenntnis. Und Saualben 2 hast du auch gehört?
Nein. Ah, das ist ein berühmtes Platz zum Klausurhalten.
Nein. Ja, Klausurhalten schon, aber nicht für klausurwillige Funktionärinnen irgendwelcher Vereine oder Firmen, sondern für Flüchtlinge, die dem Stadtbild von St. Veit an der Glan und Klagenfurt nicht zuzumuten sind, weil sie ja gar zu dunkle Hautfarben vor sich ertragen. Deswegen wurde ja bis vor kurzem auf der Saualm ein Flüchtlingsdings eingerichtet, wo sich jetzt herausgestellt hat, dass da nichts, aber auch gar nichts mit rechten Dingen zugegangen ist und das sehr schlecht strukturiert war. Die Wirtin in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Das Ding ist zugesperrt worden und jetzt haben sie quasi die Flüchtlinge auf Klagenfurt und andere Städte verteilt und jetzt gibt's ein neues Saualmheim, wobei diesmal geht mehr mit rechten Dingen zu und das Essen ist zumindest nicht verdorben und die Leute werden zumindest nicht vor den normalen Gästen dort in der Gegend versteckt. Aber es ändert eben nichts daran, dass Kärnten versucht, seine Flüchtlinge irgendwo in den letzten Winkel fernab der Stadt zu verstecken und so. Und das ist natürlich eigenartig, ja. So.
Ja, also sind wir jetzt wieder wie resumen, dann die Volkswirtschaft?
Hurra, resume the Volkswirtschaft, Captain.
Du hast ja Mario Matze seine Homepage gleich sofort als Link auf unsere Pflasterseite. Nein, du hast es auf deinem Blog.
Auf meinem Blog ist Mario Matze unter der Bezeichnung der Volkswirt meines Vertrauens verlinkt. Aber erzähl mal du von deinem Eindruck. Also Matze macht immer wieder diese Vorträge. Matze ist ein volksaufklärerischer Wanderzirkus, dessen Thesen man nicht teilen muss, um seine Darstellung einmal der Sachverhalte gut zu finden.
Ja.
Und jetzt hat er eben wieder was gemacht und du hast dem beigewohnt.
Genau. Ich meine, er beginnt immer sozusagen ein bisschen Grundlagen zu machen und eben sozusagen die Begriffe von Keynesianismus, Klassik und Neoklassik ein bisschen zu beschreiben. Und also in gewisser Hinsicht war also Keynes sozusagen der Wirtschaftstheoretiker, der nach der amerikanischen Wirtschaftskrise gesagt hat, irgendwie da Jungs mit ungleichen Vermögensverteilung in so einem Land wie der USA, das wird nichts, das muss man anders machen und man muss irgendwie eben, der Staat muss Geld ausgeben, wenn man in einer Krise ist. Und die Neoklassiker, die eben gemeint haben, ja, aber wir können jetzt mit so dem Markt ganz tolle mathematische Modelle machen und das ist eigentlich viel toller und das ist jetzt Wissenschaft und außerdem gibt es auch so ein Backing von diesen neoliberalen, konservativen Kräften.
Wobei die damals noch nicht neoliberal geheißen haben, sondern nur einfach liberal.
Liberal und eben sozusagen danach dann dieser Struggle, diese Wirtschaftskrise 2008 zu erklären, wo viele Wissenschaftler gemeint haben, das hätte ja niemand vorhersehen können. Und Mario Matze besteht darauf und sagt, naja, mit den keynesianischen Theorien ist eigentlich ziemlich klar, was gerade kaputt geht und war auch immer irgendwie sozusagen klar, dass es so nicht so einfach geht. Und er hat diesmal einen anderen Aspekt hervorgehoben.
Er, Matze, nicht Keynes.
Ja, Mario Matze hat diesmal beim Vortrag einen anderen Aspekt hervorgehoben wie sonst, nämlich den Aspekt der Schuldendynamik. Dass sozusagen, wenn man Schulden macht oder wenn der Staat sozusagen jedes Jahr mehr Schulden macht und das sozusagen als in Ausgaben steckt, man sozusagen das Wirtschaftswachstum fördern kann, das allerdings um sozusagen auch nur um jedes Jahr dieselbe Menge an neuen Schulden zu machen, wachsen die Schulden selbst dann sehr schnell, also mindestens quadratisch oder vielleicht sogar exponentiell.
Ja, weil die Schulden ja die unangenehme Eigenschaft haben, dass da Zinsen drauf sind. Und das eine Ding ist die Neuverschuldung und das andere Ding ist die Verschuldung, die schon existiert. Das wäre dann das Defizit.
Ja.
Und die Neuverschuldung plus die alten Schulden zusammen sind das Gesamtdefizit des Staatshaushalts.
Ja.
Keynes sagt im Wesentlichen, ein Staat ist kein Wirtschaftsbetrieb, weil du darfst dir nicht die Möglichkeiten kaputt machen, Einkommen zu erzielen durch Steuern. Und das Beste, was du machen kannst, ist, du investierst das Geld, das du nicht hast, auf Kredit, in Infrastruktur, in Betriebe, in das, dass Leute Arbeit haben, weil die zahlen dann auch alle Steuern. Und was noch viel wichtiger ist, die konsumieren wie die Blöden. Vor allem die kleinen und mittleren Einkommen geben den Großteil dieses Geldes direkt wieder aus.
Genau.
Weil wenn du weniger als 2000 Euro verdienst, kannst du es dir nicht leisten, einen Großteil des Geldes irgendwo zu veranlagen. Du musst den Großteil auf den Bauernmarkt, zum Mediamarkt oder ins Autohaus tragen, damit du all die schönen Konsumgüter hast, die so im Warenkorb vorkommen. Und das bedeutet, je weniger Arbeitslose es gibt, die sich all die schönen Dinge nicht leisten können, desto besser ist es für die Volkswirtschaft.
Ja.
Die Neoklassik sagt das Gegenteil. Die Neoklassik sagt, wenn es ein paar Arbeitslose gibt, ist das schon gut, weil das Gesetz von Angebot und Nachfrage eben auch auf die wahre Arbeitskraft zutrifft. Und der Staat ist ein Wirtschaftsbetrieb und ausgeglichen Wirtschaften ist wichtiger als auf den Wirtschaftskreislauf einwirken mit Prosperitätsmaßnahmen.
Ja, ja.
Für beide Positionen spricht irgendwas, aber beide Positionen sind nur innerhalb des bürgerlichen Wirtschaftssystems zu denken. Beides sind grundsätzlich Modelle, wie der Kapitalismus funktioniert und nicht Modelle, wie der Mensch überhaupt wirtschaftet. Das sollte man nicht vergessen, finde ich.
Das stimmt, ja. Aber der Punkt ist ja, also im Endeffekt sind die Argumente von Mario dann, im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, man muss die Vermögensverteilung anschauen. Das ist also das Wichtigste, worum es geht. Also es ist nicht egal, wer das Geld hat.
Was war jetzt der neue Twist, genau?
Der neue Twist war sozusagen, die Schuldendynamik ist irgendwie was es seit Geld gibt.
Seit es Geld als Geldware gibt, in dieser berühmten Dreigestaltigkeit, wie sie Engels beschreibt, und Mario sagt, nein, diese Beschreibung von Engels stimmt nicht, aber ist egal.
Die ja. Dreigestalt ist, hat das was mit Geld, Bargeld, Schulden und...
Nein, das hat was damit zu tun, dass das Geld quasi einerseits, dass das einfach nur das Tauschmittel ist, ob das jetzt Kaugummi-Muscheln sind oder Hühner,
mhm.
Du hast einen Hinkelstein und ich habe zwei Schweine. Und wenn wir einen Wechselkurs festlegen wollen, brauchen wir ein drittes Ding.
Mhm.
Zum Beispiel Hühner oder Lehmerde oder so.
Okay.
Das ist das Erste. Das Zweite ist Geld als reine Messmethode vom Wert von Gegenständen. Zweitens Geld als materielles Produkt, das erzeugt wird, und Geld als drittens Ware. Geld selbst als Ware.
Ah, okay.
Diese Dreigestaltigkeit, dass die dann in der Münze sich zuerst wirklich ausdrückt.
Ja.
Egal, ja.
Ist für Volksökonomen, kann ich mir vorstellen, dass das nicht so besonders viel erklärt, Geld als Ware noch zu sehen. Aber.
Also.
Gut, und
Geld, seit es Geld gibt, haben wir die Schuldendynamik, und Mazza sagt nun weiter.
Sagt nun weiter, dass es in der Geschichte, wenn man sich sozusagen, hat es eigentlich immer Mechanismen geben müssen, um dieser Schuldendynamik immer wieder einen Schnitt zu verpassen.
Ich weiß, was jetzt kommt, und ich halte es für extrem gefährlich.
Ja.
Aber ich erzähle weiter.
Aber er meint auch so, diese Schuldendynamik, es hängt gar nicht so viel mit Zinsen zusammen, sondern es ist einfach nur neue Schulden machen und so, hilft einfach so gut für Wachstum und für neue Unternehmen, dass es einfach passiert und dass es auch gefördert wird, wie wahnsinnig. Aber irgendwann einmal dann sind sozusagen die einfachen, freien Bauern nicht mehr freie Bauern, sondern verschuldet und so weiter. Und er meint sozusagen richtig, die erste Hochkultur hatte schon diese Geschichte, dass das einfach war, also Beginn freie Bauern, florierende Landwirtschaft und dann aber mehr und mehr Schulden, bis dann sich die freien Bauern in die Sklaverei verkauft haben. Und ich meine, da war es allerdings üblich sozusagen, dass einfach alle 30 bis 70 Jahre hat es einen Schuldenschnitt gegeben und das Ganze ist resettet worden.
Und zwar hat er gemeint, dann Mario, dass es den Schuldenschnitt gegeben hat. Zu welchem Zeitpunkt jeweils?
Nachdem der König gestorben ist, im Mario-König.
Weil in diesen Systemen das Volksvermögen ja nicht ausgedrückt war als die Wirtschaft eines Staates, sondern dass die Privatschatulle des mächtigsten Mannes weit und breit. Und wenn der gestorben ist, dann ist das quasi neu geregelt worden. Und wenn er, ja, wobei das mit den freien Bauern kam, glaube ich, später. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was der Mario da erzählt hat, aber soweit ich das weiß, war das bei den Assyrern und bei diesen ganzen ganz alten, bei den Leuten in Ur und Uruk und wie die Städte alle heißen, waren ja die Bauern nicht frei. Da war das ja schon Sklavenwirtschaft.
Ja, okay.
Da ging es ja eher um das Vermögen der Grundherren und das Vermögen der kleinen Handwerker, der kleinen Handwerker, die halt Schulden machen mussten, um auf diesem ersten Markt zwischen Städten, den es da im fruchtbaren Halbmond zwischen Euphrat und Tigris gab, um auf diesem Markt zwischen den Städten realisieren zu können, musste der kleine Töpfermann Schulden machen.
Ja.
Und zwar wo? Bei den Geldverleihern, die auch den Hof beliefert haben und so. Und ein König konnte damals einfach beschließen, wir machen jetzt Schuldenschnitt. Das gab es tatsächlich bis hinauf ins 19. Jahrhundert, meines Wissens. Ich halte das für eine allerhanebüchernste Vorstellung, dass das große Problem unserer Zeiten gerade das ist, dass wir die Volkswirtschaft als Kontinuum begreifen, das immer weitergeht und quasi die Schulden immer weiter aufschreiben und so.
Ja.
Marios Vorschlag, wenn ich ihn richtig verstehe, ist so etwas wie, dass wir nur zum Zwecke der Schulden eine Art Schuldenkönig einführen.
Nein.
Der dann alle 50 Jahre nützlicherweise stirbt und dann.
Nein, der Punkt ist,
ist alles wieder gelöscht.
Das Argument kann schon gemacht sein, dass halt sozusagen so dieser Schuldenschnitt in einem Königreich offenbar einfacher zum Administrieren ist, weil sozusagen heutzutage einfach mal festzustellen, wer überhaupt die Gläubiger sind, ist schon eine ziemlich große Aufgabe und gar nicht so leicht. Aber egal. Dann weitere Mechanismen, die sozusagen zu Schulden und Reset der Volksökonomen führen, sind halt irgendwie auch Kriege, wo eine Volkswirtschaft vielleicht überhaupt verschwindet, Eroberungen, um sozusagen mit den Eroberungen die Schulden zu bezahlen.
Und das sind aber zwei ganz verschiedene Dinge, die man nicht in einen Topf werfen darf. Das eine ist, du hast eine Volkswirtschaft, die wir uns anschauen, und die wird durch den Krieg vernichtet. Ja.
Ja.
Und das andere ist, ich schaue mir die Volkswirtschaft der Eroberer an, wie zum Beispiel die deutsche Volkswirtschaft im Jahr 1936, die da niedergelegen ist, wo tatsächlich eine logische Art und Weise, diese Volkswirtschaft wieder aufzupumpen war, nach Keynes auf Pump einfach Geld reinbuttern. Das Geld haben wir nicht. Wir haben international keine guten Handelspartner. Was machen wir? Wir überfallen Polen. Mhm. Und räubern das dort aus. Also da wäre dann Faschismus, die deutsche Spieler des Faschismus eine Art, im engsten Sinne, eine Raubökonomie. Mhm. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und weiter?
Also Revolution war irgendwie noch angesetzt und als einziges Beispiel von in einer Demokratie ein mehr oder weniger friedlicher Prozess, der sowas Ähnliches geleistet hat, gilt eigentlich nur der New Deal von Roosevelt in den 50ern.
War der in den 30ern oder in den 50ern?
Ich kenne mich. Ich glaube, das war so...
Ich bilde mir ein, der New Deal war eben nicht Franklin Delano Roosevelt, sondern Theodore Roosevelt. Mhm. Aber ich kann mich echt auch irren.
Wobei, ich meine, da hat es halt wirklich sehr... Wirklich, frag mal dein Eier von. Da hat es einen spitzen Steuersatz von, ich glaube, weiß nicht, was man das gab, von... Also wirklich hoch, 60% oder 80% gegeben für ganz hohe Einkommen und auch Vermögensteuern. Und sie haben halt eben die Mittelklasse erschaffen, in gewisser Hinsicht. So geht der Mythos, ne?
Ja, das ist das. Also der New Deal gehört zu diesen Dingen, die man immer wieder den falschen Freunden der Mittelschicht aus den bürgerlichen Parteien ins Stammbuch schreiben kann, dass hohe Steuern auf Eigentum eben nicht die Einführung des Kommunismus bedeuten und das Hinwegschleppen der Bürgertöchter durch rote Kommissare, wobei das nun ein schöner Buchtitel wäre. Das Hinwegschleppen der Bürgertochter durch die roten Kommissare. Mario, okay, argumentiert ja, wenn ich das richtig verstehe, um von meinen erotischen Fantasien wieder zurückzukommen zur Volkswirtschaft, entschuldige den Ausflug, Mario, wenn ich das richtig verstehe, argumentiert ja für eine einmalige Vermögenssteuer der Leute, die über x Euro verdienen, über was, Hausnummer 500.000 Euro, für eine einmalige sehr, sehr hohe Vermögenssteuer, mit der man quasi den Staatshaushalt, die Staatsschulden bezahlt und wieder kickstartet. Wobei, also verstehe ich das richtig, dass Mario hierfür plädiert?
Ja, das war das, was letztens war.
Ich habe den Verdacht, dass er das nur aus strategischen Gründen fordert.
Ja?
Sozusagen, wir zeigen, dass es einmal möglich war und dass die Welt nicht zusammenbricht und dann kann man eine Vermögenssteuer ernstlich einführen.
Ja, also schon denkbar. Ne? Also es war auch so, über die Jahre fällt auch auf, dass er zum Beispiel die Umverteilung jetzt dann, er sagt nicht irgendwie der Vermögensteuer und dann Infrastrukturprojekte, sodass alle wieder Arbeit haben. Also diesmal hat er sogar so formuliert, eine Umverteilung von die Reichen an die Reichen. Also es wird immer ein bisschen glitschiger. Aber es ist trotzdem natürlich eine mutige Geschichte und es ist nicht leicht, das noch in Graz auf einer Universität zu vertreten oder sozusagen gewisse Vereine und konservative Parteien oder Wirtschaftskammern. Auch wenn sie sich zum Teil so frei, er hat erzählt, er hat einen Vortrag gehalten vor der Wirtschaftskammer.
Ich weiß jetzt nicht, ob diese Anekdote nicht tatsächlich der Verschwiegenheitspflicht unterliegt.
Nein, er hat es beim Vortrag erzählt.
Aber er hat es beim Vortrag erzählt, ja, dann erzählen wir es. Es ist eine gute Anekdote.
Vielleicht weißt du genauer sogar.
Nein, bitte erzähl, ich kann sie nicht mehr genau. Ich kann sie jetzt nicht wiedergeben.
Sie waren sehr interessiert und in ihrer Zusammenfassung von der Wirtschaftskammer haben sie einen Artikel geschrieben.
Also die Wirtschaftskammer hat ihn eingeladen gehabt, er hat einen Vortrag gehalten und es gibt eine Zusammenfassung auf der Homepage der Wirtschaftskammer.
Weiß nicht, Homepage oder irgendein Printmedium, wie auch immer. Und er meint, es war eigentlich sehr gut geschrieben und eigentlich auch sehr sorgfältig irgendwie zusammengefasst. Bis auf den letzten Satz, der sagt, Mario plädiert für eben nicht eine Vermögensteuer, sondern für eine höhere Besteuerung von Kapitalerträgen.
Und dafür plädiert er ja nun nicht. Er plädiert nicht. Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich denken, wir streiten uns hier um das Kaisersbad. Wenn ich dem Christian 10 Euro borge und 10% Zinsen fordere, dann kriege ich eine Woche später 11 Euro zurück. Der eine Euro ist der Kapitalertrag. Die 10 Euro sind das Kapital. Wenn ich, sagen wir, 20% Kapitalertragssteuer mache, kriege ich also 20 Cent. Wenn ich 20% Kapitalsteuer mache, kriege ich 2,20 Euro. Das macht also für die Interessensvertretung der Wirtschaftstreibenden durchaus Sinn, da Kapitalertrag reinzuschreiben und nicht Vermögen.
Ja, ja, also ich glaube, das Argument war tatsächlich, dass irgendein Vorgesetzter, der Journalistin oder der Schreiber, der Autorin gesagt hat, in einer Publikation von uns steht Vermögensteuer einfach nie drin. Das können wir nicht schreiben.
Ja, ja. Man möchte sich vorstellen, dass das so ist, wie wenn Homer Simpson Obama wählen möchte. Ich weiß nicht, wer den Sketch kennt.
Nein.
Wo er draufdrückt und es verrutscht immer. Also es geht einfach nicht. Es geht physisch nicht, dass er Obama wählt. Die Welt verschwört sich gegen ihn in einer 5-minütigen Slapstick-Nummer. So ähnlich stelle ich mir es vor, in den Räumen der Wirtschaftskammer das Wort Vermögenssteuer hinzuschreiben. Wahrscheinlich kommt vorher die Deckenober und begräbt Schreibtisch und Schreibkraft unter sich.
Ja, das ist denkbar.
Also das Ding ist ja mit dem Mario, dass er, also meiner Meinung
lustigerweise nach, kam die sozialistische Revolution nicht vor als möglicher Ausweg.
Ja, das ist richtig und da wollte ich gerade hin. Das Ding mit dem Mario ist ja, dass seine Vorträge sich immer in zwei Hälften gliedern. Einerseits die vollkommen richtige und sonst nirgends mehr zugelassene Darstellung dessen, wie es halt da ist. Also wie die das sind 10 Euro und ich, ja, weißt du, da ist eine kaputte Brücke. Da ist Bob. Bob hat keine Arbeit. Geben wir doch Bob eine Arbeit, um die Brücke zu bauen. Diese Dinge, ja. auf der Ebene, finde ich, leistet er ganz Großartiges, weil eben, wie du richtig gesagt hast, das Zeug sonst nirgends mehr vorkommt. Weil Wirtschaft in den Massenmedien verkauft zu werden pflegt. Also unglaublich kompliziert, was es nicht ist. Und der Matzer wirkt dem erfreulich entgegen. Und die andere Hälfte seiner Vorträge besteht halt aus Vorschlägen zur Abhilfe des Unsinns, zur Abhilfe gegen den Unsinn, die ich alle nicht teilen kann und wo traditionell die, sagen wir, etwas weiter links stehenden Ökonomen oder die Freunde der sozialistischen Revolution, die so rumlaufen, ihn dann immer eigenartig finden. Da gibt's dann immer schöne Diskussionen und Kopfschütteln aus der dritten Reihe. Und ja, das, worauf ich erwarte seit Jahren, ist der volkswirtschaftliche Slam zwischen Mario Matzer und Leo Kühberger oder so.
Okay.
Ich glaube. Oder Herbert Wippel.
Glaubst du denn, dass es den nicht schon gegeben hat?
Es hat ihn einmal gegeben, aber es hat ihn niemand mitgeschnitten. Es war großartig. Es war wirklich großartig. Es hat 4 Stunden gedauert und keine Sau hat es mitgeschnitten. Das war 2009 bei diesem eigenartigen Fest im Joanneum da, weißt du, damaligen Joanneum Innenhof. Okay. Da sind beide auf einem Podium gesessen und dann irgendwann war der Moment, wo alle anderen nichts mehr gesagt haben und die beiden sich echt schon befetzen. echt lustig.
Strong opinions, beide.
Ja, und deswegen wollte ich ihm anmerken, ich finde die Leistung von Mario, dass er diese einfachen Zusammenhänge im Bewusstsein hält durch seine Vorträge und eben nicht nur zu den eh schon Bekehrten predigt, sondern an Volkshochschulen geht und an der Volkshochschule Zinnabelkirchen auch einen Vortrag hält und so. Großartig.
Ja.
Ich finde seine Vorschläge, ja, man müsste halt alle 50 Jahre einen Schuldenschnitt machen und sonst nicht viel ändern, weil das System eh so schön funktioniere, völlig falsch, weil woran er dann ja nun nichts geändert haben würde, ist der Umstand, dass es eine arme Schicht und eine reiche Schicht gibt und die reiche Schicht nicht etwa durch göttlichen Ratschluss reich ist, sondern weil es andere gibt, die was nix haben. Und das wäre ja nun wohl zu ändern.
Ja, wobei man muss schon sagen, das kann man schon Die Intention, dass das das Ziel ist, kann man eben schon gelten lassen. Also das sagt sozusagen, dass der Kapitalismus oder dass die Demokratien... Also er glaubt halt erstens daran, dass Geldwirtschaft und Kapitalwirtschaft, also Schulden und Kredite machen können, tatsächlich eine der wichtigsten und tollsten Errungenschaften unserer Zivilisation sind. Mhm. Was ich eigentlich auch anerkennen kann, weil das hat ein paar Vorteile. Und dann versucht er eben halt irgendwie schon auch den Handlungsanweisungen versuchen, sozusagen sich ranzutasten an was man tatsächlich irgendwie politisch auch irgendwie über die Bühne bringen könnte. Und da ist die sozialistische Revolution gerade irgendwie nicht so nahe, ne?
Und das ist gar nicht so richtig, wie du vielleicht denkst. Also bei uns natürlich nicht.
Ja.
Aber bitte bedenke, dass jetzt Spanien und Griechenland, zwei Länder, die ja bürgerliche Demokratien im Sinne von, was weiß ich, Otto Bismarck sind, was weiß denn ich, aber bürgerliche Demokratien jedenfalls, endgültig auf den Anschein der Freundlichkeit und der Konsensbildung mit den Demonstrantinnen und Demonstranten gepfiffen haben, die gerade aus wirtschaftlichen Gründen auf der Straße sitzen, bedenke, dass ernsthaft mit ziemlich harscher Polizeigewalt gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten in Madrid vorgegangen worden ist, die nichts anderes getan haben, als dass ihre Wohnungen, dass sie aus ihren Wohnungen zwangs rausgeräumt wurden und die dann halt irgendwie dagestanden sind zu Tausenden. Und da ist dann die Polizei ordentlich drüber gefahren. Oh. Also solche Dinge passieren im Moment. Und die sozialistische Revolution, das ist nicht jener schnauzbärtige Verein von Nostalgie und Herrenchören, an den du vielleicht denkst oder an den ich denke, wenn ich sehr viel Bier getrunken habe. Die sozialistische Revolution in einem weiteren Sinne ist schlicht und ergreifend, dass reale Leute, die ein reales Problem haben, real was dagegen machen.
Naja.
Und zwar auf Grundlage von, wir helfen einander und wir suchen nicht das Geld irgendwo oder die Lösung irgendwo herzuräubern, sondern wir versuchen einander zu helfen und Dings. Und wie das dann genau ausschaut, das ist nicht so wichtig.
Mhm.
Das ist... Mario stellt nicht in Rechnung, dass aus solchen Aktionen sich der Wirtschaftskreislauf verändern kann. Das ist, glaube ich, das
Problem. Ich glaube, da steige ich. Also das ist dann ein bisschen schwierig.
Dass du die Natur des Mediums, in dem sich der Wirtschaftskreislauf abspielt, und dieses Medium ist der Staat, dass du die Natur des Mediums ändern kannst.
Ja.
Und zwar, weil dieses Medium eben weder durch göttlichen Ratschluss noch durch Zufall so ist, wie es ist, sondern durch menschliches Handeln. Granted, nicht durch absichtliches Handeln, aber durch menschliches Handeln. Mhm. Und menschliches Handeln ist veränderbar. Wenn ich rauche, dann ist mein Ziel nicht Lungenkrebs, sondern ein bisschen mehr Wachheit im Großhirn. Und ich kann dieses mein Handeln ändern und was anderes machen, um mein Großhirn aufzubrezeln, wenn sich mir zeigt, dass das mit dem Lungenkrebs tatsächlich ein Problem sein könnte.
Mhm.
Ich kann also zum Beispiel stattdessen literweise Schwarztee trinken und um 10 Uhr morgens schon wie ein Kanarienvogel auf und ab peppeln, wie ich es jetzt zum Beispiel tue. Und damit zeigt sich, das menschliche Handeln kann die Voraussetzungen ändern, in denen sich zum Beispiel auch der Wirtschaftskreislauf abspielt.
Ja.
Mehr meint dieser Begriff nicht, Revolution.
Ja.
Und das Sozialistische ist dann nochmal ein anderes Teil, aber das ist der Begriff Revolution. Und das stellt eben Mario, finde ich, nicht in Rechnung. Mario geht davon aus, dass dieses Werkel, diese spezielle Art von Werkel, die es seit ungefähr 200 Jahren gibt, eigentlich eh weiterläuft.
Ja.
Und an der Stelle stimme ich ihm nicht zu.
Gut. Das Lustige ist ja, dass sozusagen im Publikum findet man ja weniger Kritiker, die jetzt sagen, sie hätten lieber den Kommunismus, was man immer wieder findet und ständig Kommentare hat, Leute, die sagen, ist denn nicht eigentlich das Problem das Zinseszinssystem? Die sind immer da.
Ja, aber du bist ja auch Sympathisant einer Partei, die dieses Problem auch hat, lieber Christian. Ich ja auch. Also, das Problem mit dem verehrten Zinseszinsargument ist, na, erstens hast du dieses Ding mit raffendem und schaffendem Kapital, mit dem guten und dem bösen Geld.
Mhm.
Das gute Geld, das investiert wird, um was zu produzieren, und das böse Geld, das nur produziert wird, um Schulden zu produzieren. Die Behauptung, Schulden kämen nur zustande aufgrund von dem, was diese Typen dann Wucher nennen. Also unbotmäßig viel Kapital. Tatsächlich wird aber der Mehrwert, also das, was das Geld mehr wert wird, das, was die Volkswirtschaft wächst, nicht dadurch erzeugt, dass das Geld auf der Bank liegt, nicht durch den Zins, den der Bankier verlangt. Den verlangt der Bankier, weil Geld eben auch eine Ware ist wie jede andere. Und es gibt da keinen gerechten oder ungerechten Zins, sondern es gibt wie bei jeder anderen Ware auch einfach den Marktwert, den der Markt sich selber ausmacht oder den eben eine äußere Instanz festlegt. Letzteres ist wünschenswerter, ersteres haben wir. Aber das Wachstum der Wirtschaft und der reale Wert des Geldes kommt nicht davon, dass der Bankier sich festlegt, ich verlange jetzt so und so viel Prozent Zinsen, sondern das kommt aus der realen Arbeit von Leuten. Das heißt, ich habe zuerst ein paar Bredeln, dann stecke ich Schweiß und Drehungen eines Schraubenziehers und Bewegungen eines Leimpinsels hinein und Leim und Schrauben und Verpackungsmaterial und ich habe einen Tisch. Der Tisch repräsentiert mehr Wert wie die Bredeln. Lustigerweise, das, was die Arbeit kostet, die ich leisten muss, um den Tisch zusammenzuschrauben, plus das, was die Materialien kosten zusammen, ist noch immer, muss noch immer weniger sein, als der Tisch dann kostet. Und dieses bisschen mehr, mehr ist der Mehrwert. Und um dieses bisschen wächst mit jedem zusammengeschraubten Tisch die Wirtschaft. Wenn das Wachstum des Geldvermögens, festgelegt durch die Zinsen, die die Bankiers verlangen, ungefähr mit jenem anderen Wachstum übereinstimmt, ist gut. Wenn das nicht übereinstimmt, weil entweder Spekulationsblase, dann heißt das entweder Spekulationsblase, ja, oder es kommt nicht aufgrund der Bankiers zustande, sondern aufgrund von verfehlter Geldpolitik, dann heißt das Inflation. Okay?
Ja.
Also Inflation geht noch anders auch, aber der zugrunde liegende Irrtum ist, dass das Geld, das in einem Staat herumliegt, der Wert, der vorhandene Reichtum in einer Volkswirtschaft deswegen vorhanden ist, weil das Geld vorhanden ist, weil behauptet wird, da ist so und so viel Geld unterwegs oder so und so viel Schuldverschreibungen, die hin und her zu schieben sind. Deswegen sagen wir, es beruhen die Spekulationen an der Wall Street auf keinen realen Werten mehr, weil sie das eben nicht tun, weil sie eben Fantasiezahlen sind, die hin und her geschoben werden.
Ja.
Und die Behauptung vom Zinseszins hat eben auch noch diesen Nachteil, dass sie strukturell, nicht nur zufällig, sondern strukturell antisemitisch ist. Muss man das erklären?
Weiß nicht, aber es ist halt, man muss nur ein bisschen graben und man ist dann gleich dort. Das ist fast ein Gesetz. Ja.
Weil es darum geht, dass diese Behauptung, raffendes Kapital, schaffendes Kapital, die gute, verwurzelte regionale Wirtschaft, die produziert und das Geld umwälzt und umsetzt und wieder investiert und Arbeit schafft, und das böse, raffende Kapital, das wie die Heuschreckenschwärme durchs Land zieht. Und ja, und dieses Argument behauptet sozusagen, eine Eigentumsordnung mit Arm und Reich, oben und unten, Macht und Ohnmacht, wäre an und für sich nicht das Problem. Die wäre eh ganz lieb, aber alles, was von außen aus größeren Zusammenhängen zu unser kleines regionales Wirtschaftstal hereinbricht, ist schlecht. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist natürlich in jeder Hinsicht völliger Humbug. erzählen wir aber, wie Mario Matzer mit der Zinsabteilung interagiert.
Im Wesentlichen ist es ein Argument, das er im Grunde sagt, er, die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen und dafür Zinsen zu bezahlen, hat viel, viel mehr Vorteile als Nachteile, und es würde einfach ohne Zinsen diesen Markt nicht geben und das wäre ein ziemliches Problem für Wirtschaften.
Es hat ja auch einen Grund, warum die Leute, die diese Zinsknechtschaftsargumente vorbringen, immer punktgenau Kleingewerbetreibende sind. Also du musst jene Gruppe, die im Großen, deren große Mehrheit bei irgendwelchen Banken hoch in der Kreide steht.
Das ist sicher so.
Womit wieder erwiesen wäre, wie das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimmt und nicht umgekehrt.
Ja. Eines habe ich noch.
Erzähl mir noch, ich möchte noch zum Matzer. Oder hast du noch was zum Matzer?
Nein, nicht wirklich.
Also wenn die lieben Hörerinnen und Hörer irgendwo sehen, dass auch in der Stadt, die sie bewohnen oder im Landstrich, den sie bewohnen, ein Vortrag von Mario Matzer angekündigt ist, geht hin, liebe Hörerinnen und Hörer, es zahlt sich echt aus. Auch wenn man ihm nicht in allem zustimmen muss, gehört er zu den wenigen, die das ganze Werk hinreichend durchschaut haben, um es klar zu erklären.
Und es ist ein Riesenspaß auch.
Ne? Ja, er ist eine Rampensau sondergleichen. Und man kann mit ihm ernsthaft diskutieren, auch wenn man zu anderen Schlussfolgerungen kommt als er.
Ja.
Und das hat er mit so vielen Volkshochschulgurus, das unterscheidet ihn ja von so vielen Volkshochschulwirtschaftsgurus, die sich nicht hinterfragen lassen und mehr einen Persönlichkeitskult treiben. Um das geht es ihm nun nicht.
Ja.
Außerdem ist er gut aussehend.
Fein.
Haben wir jetzt genug Werbung für den Mario gemacht und kriegen hoffentlich unser fettes Geld von ihm dafür?
Wer weiß. Ich würde ganz gern noch in eine andere Richtung abbiegen, weil ich dabei lustige Links.
Ja, Jingle.
Links bekommen habe. Oder gefunden habe. Also ich habe letzte Woche einen erwähnenswerten Podcast gehört von Soziobot. Das ist ein äußerst...
Pun intended?
Soziobot, ich weiß nicht, Bann.
Soziobot.
Okay, nein, es ist, glaube ich, nicht. Es ist tatsächlich sind so, ich glaube, ein Lehrer und ein Sozialwissenschaftler, der in Frankfurt studiert hat. Die machen eben so Podcasts und unterhalten sich über diverse Soziologietheorien und so weiter. Und letzte Woche war die Frankfurter Schule dran, zusammengefasst zu werden.
Ich hoffe doch, dass du die Adresse dieses Soziopods drunter stellst, drüber stellst, genau, es steht hier bei uns immer drüber und nicht drunter, dass du den Link drüber stellst für unsere genau. Hörerinnen und Hörer und auch mich zum Anhören.
Ja, auf jeden Fall. Und er hat da auch sozusagen ein bisschen die Geschichte der Frankfurter Schule erzählt, die ja sozusagen die großen Gestalten Horkheimer, Adorno irgendwie sozusagen ja anführen kann, die also nach seiner Idee sozusagen ein bisschen die Geschichte, sie haben so an und für sich das Weltbild so von Marx und Hegel eigentlich gehabt und angeblich sozusagen ein bisschen untersucht, die Frage, warum ist in Deutschland keine sozialistische Revolution passiert, sondern der Nationalsozialismus? Was eigentlich hätte doch eine sozialistische Revolution passiert
sein? Wobei Adorno keine Freude gehabt hätte, in diesem Satz von dir das Wort eigentlich zweimal zu hören, weil er dieses Wort nicht mochte.
Wirklich?
Ja, dazu gibt es eine Geschichte, die will ich gleich referieren nachher, aber bleiben wir mal da. Der Satz, auf den das hinausläuft, ist: Die vollends aufgeklärte Welt strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Am Anfang der Dialektik der Aufklärung, jenes Buchs, das Horkheimer und Adorno geschrieben haben, aus dem amerikanischen Exil heraus, um sich quasi zu erklären, wie das möglich war, dass in Deutschland der Faschismus gesiegt hat. Oder dass, ja... beziehungsweise die Frage stellen sie sich schon vorher. Man nennt sie Neomarxisten, weil sie eben Marxismus betreiben und von den grundlegenden Haltungen der marxischen Tradition ausgehen, aber eben nicht, deswegen Neo, das ist das Neo daran, dass sie von Volkswirtschaft im engeren Sinn jetzt nicht wirklich die Ahnung gehabt haben. Mhm. Also das waren schon so ganz klassische bürgerliche Professoren, die sich mit klassischen bürgerlichen professoralen Dingen wie Hegel oder der Ilias von Homer oder so Zeugs beschäftigt haben. Und eben aber auch Ahnung hatten von dem, was der dialektische Materialismus ist. Also die Haltung zur Geschichte, die erwächst aus der marxischen Theorie. Und mit der im Anschlag sich dann halt nochmal Phänomene angeschaut haben. Aber eben als Philosophen und nicht als Arbeiterführer, was ihnen dann von Seiten linker Theoretiker aus dem sogenannten Ostblock zum Vorwurf gemacht wurde.
Ja. Und dann hat er doch so zwei Ideen. So eines, Freundin von mir, die Maria, hat mir gesagt, da gibt es ja diese F-Skala, die findet sie ja super. Ja, ich mal nachrecherchieren müssen, was das ist.
Die verdanken wir Horkheimer und Adorno.
Also ein Fragebogen zur Neigung zum Faschismus.
Ich darf mit großem Stolz berichten, dass ich sehr weit unten bin auf der F-Skala.
Ja, das Lustige ist ja, wenn man es im Internet ein bisschen googelt, findet man eigentlich, also wenn man sagt, es gibt vielleicht irgendwo einen Online-Fragebogen oder sowas in der Art. Und ja, es gibt einen. Allerdings ist das bei, wie ist das, alesi.com oder so. Das ist vielleicht nicht wirklich ein Anhänger der Frankfurter Schule. Das muss irgendein amerikanischer Pragmatiker oder ein Konservativer sein, der sozusagen die Auswertung dann ein bisschen anders formuliert, als es vielleicht ursprünglich gedacht ist. Und wenn man also da einen Score zwischen 1 und 2 hat, also sehr niedrig, dann ist man sozusagen ein Jammerlappen, ein jammernder Waschlappen, genau.
Ja, ich danke. Also wenn Typen, die sowas sagen, ja, wenn ich für so jemanden ein Waschlappen bin, dann betrachte ich Waschlappen für dahin als Ehrentitel. Bist auch du ein Waschlappen,
Christian? Oh ja, furchtbar, schrecklich.
Tatsächlich ist diese, also das Schöne ist an dieser Studie, und ich verwechsel die immer mit dem Titel von Reichsstudie zum autoritären Charakter, wie heißt das Buch von Adorno und Horkheimer? Ich hab's drüben liegen, aber wie heißt's? Egal, jedenfalls haben sie diese wunderbare Studie gemacht und da haben sie sich ganz viele ganz normale amerikanische Staatsbürger hergefangen und haben sie Aussagen zustimmen oder ablehnen. Also haben sie ihnen Aussagen vorgelegt, denen zuzustimmen oder die abzulehnen waren. Und für die so in der Mitte, also da waren Aussagen dabei, die wenn für sich genommen noch nichts sagen, also sowas wie, ja gut, das sagt dann schon wieder was für sich in der österreichischen Tradition, aber wenn du in Amerika bist, ist das was anderes in diesem multiethnischen Staat, wo du verschiedene Ethnien hast, die jeweils ganze Nachbarschaften bewohnen für sich oder so, diese Tradition. Wenn du in so einem Kontext so Fragen hast wie, ja, jüdische Geschäftsleute halten besser zusammen als amerikanische oder so. In der Frage ist natürlich eigentlich aufgehoben die Behauptung, jüdische Geschäftsleute werden keine Amerikaner. Und wenn du da Ja ankreuzt, dann sagst du damit, dass du das denkst. So. Und diese Art von Fragen, irgendwie hunderte davon, und die dann ungefähr in der Mitte der Skala gelegen sind, also die halt bei ein paar Fragen autoritäre Tendenzen erkennen lassen oder Ausschlusskriterien, wo man dann sagen kann, okay, der hat vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit Hausnummer Schwarzen oder Schwulen oder so, mit einem bestimmten Schwarzen und deswegen schreibt er das jetzt hin und ansonsten hat er aber quasi, ist er menschenfreundlich und denkt ein bisschen mit und so. Die wurden alle nicht weiter interviewt. Nur die ganz unten in der Skala waren und die ganz oben in der Skala waren, also die ganz Autoritären und die laut Skala ganz anti-autoritär waren. Tatsächlich hat sich dann aber herausgestellt, dass die Waschlappen jetzt, also im Diktum von diesem Herrn, dass die am meisten Mühe offenbar darauf verwendet haben, lieb zu sein zu allen und tolerant und so, dass die autoritäre Tendenzen in sich unterdrücken. Also dass du ganz ohne autoritäre Tendenzen eigentlich nie rumlaufst, dass es das kaum gibt. Und die Auswertung, also was ich an der Auswertung besonders interessant fand, ist eine Frage, die da mit eingeführt war die Frage nach Horoskopen.
Ja.
Weil Adorno und Horkheimer davon ausgegangen sind, dass sich im Horoskop, im Zeitungshoroskop, die Freude daran, sich kosmischen Prinzipien zu unterwerfen, die vollkommen arbiträr sind und keinen wirklichen Bezug zu irgendwas Wirklichem haben, zum Ausdruck kommt, dass diese Zeitungshoroskope deswegen erfolgreich sind. Und dass in dem, wie sehr man sich dem Horoskop unterwirft, sehr deutlich zum Ausdruck kommt, wie stark man geistig noch in vormodernen Weltbildern verhaftet ist.
Mhm.
Und die waren also ein wichtiger Teil dieser Untersuchung.
Ja. Dann noch eine Idee, nämlich dann sozusagen der Mythologie von der Frankfurter Schule geht dann so weiter. Irgendwie in den, ich glaube, 60ern oder so kam dann Habermas.
Ja.
Und hat sozusagen hat ein bisschen aufräumen müssen, weil der Mythos so geht, dass die Frankfurter Schule dann ein bisschen in die Depression gefallen ist, dass irgendwie alles verloren ist.
Ja, das ist tatsächlich ein Mythos. Das Problem mit Habermas ist, dass Habermas'sche Philosophie im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass alles gut wird, wenn man nur richtig schön miteinander redet.
Genau, das ist das kommunikative Handeln.
Ja, das nur möglich ist im herrschaftsfreien Diskurs. Das heißt, ich habe kein materielles Interesse am Ergebnis unserer Unterhaltung und du auch nicht. Das Problem ist, dass Habermas damit erneut die deutschsprachige Philosophie, welche einmal schon vom Kopf auf die Füße gestellt wurde durch Marx, wieder von den Füßen auf den Kopf gestellt hat, weil herrschaftsfreier Diskurs in diesem Sinne ja nur möglich ist, wenn wir beide entweder extrem gestopft sind oder und uns über was unterhalten, wo wir beide kein Aktienportfolio haben. Nur dann können wir herrschaftsfrei reden, im Habermas'schen Sinne. Oder wenn flächendeckend die klassenlose Gesellschaft eh schon verwirklicht ist. Das heißt, Habermas setzt den Idealzustand als Voraussetzung des Idealzustandes.
Ja, okay.
Das geht sich nicht aus.
Aber man könnte fast schon sagen, dass das, was wir jetzt machen, ist schon sehr nahe dran im kommunikativen Handeln.
Wir haben beide ein... Stimmt, wir werden beide unglücklich, wenn wir zu lang nicht öffentlich laut geben dürfen. wir leiden beide an der Unvernunft der Welt, wie sie sich uns darbietet, und daher haben wir ein Interesse.
Oh, okay, verstehe also, schon. Da läuft der Kahn.
Da kommst du mit Bourdieu weiter, der ja beschreibt, warum bestimmte Leute aus bestimmten Herkünften und mit bestimmten sozialen Schichten bestimmte Dinge gut finden, schlecht finden wollen, nicht wollen und so weiter. Und überhaupt mal Podcast zu machen, ist schon ein Zeichen für bestimmte Klassenzugehörigkeit oder bestimmtes Interesse an der Welt oder so. Da kommst du mit Bourdieu eben weiter.
Ja.
Also ich halte Habermas... Also ich habe nicht genug von ihm gelesen. Interessant ist Habermas versus Luhmann. Da kannst du wahrscheinlich mehr erzählen wie ich.
Ja.
Als ich.
Ich habe ja mal eine Phase gehabt, wo ich viel Luhmann gelesen habe, weil er von seiner Sprache und der Art und Weise, wie er versucht, die Institutionen unserer Welt zu erklären, finde ich sehr nützliche Werkzeuge hat. Aber ich habe auch in einem anderen Zusammenhang gehört, dass es auch schon Gelehrte gegeben haben, die versucht, darzustellen, dass Luhmann und Habermas in vielerlei Hinsicht theoretisch schon auf derselben Seite waren, sozusagen.
Und für diejenigen Hörerinnen und Hörer von uns, die durch eine grausame Fügung des Schicksals nicht 4 Semester auf dem Philosophieinstitut abgehängt sind, Habermas und Luhmann hatten Habermas eben schon besprochen, der Adorno und Horkheimer Schüler von der Frankfurter Schule. Und Luhmann, ich weiß nicht, kommt eher aus Amiland, oder?
Nee, ist ein Deutscher.
Ist auch ein Deutscher? Ja, ja. Ich glaube, der hat auf Englisch geschrieben ursprünglich. Luhmann ist der Begründer der Systemtheorie. Und die beiden haben sich darüber gestritten, ob man sozusagen, also wenn ich das jetzt mythologisch wiedergebe, weil anders bringe ich es eh nicht auf die Reihe, ob man Systeme von außen nüchtern beschreiben kann, sagt Luhmann.
Mhm.
Also ob man auf Systeme wie zum Beispiel die menschliche Gesellschaft, also ob man auf alle Systeme im Wesentlichen dieselben Spielregeln und dieselben Analysetools anwenden kann, von der Zelle mit Zellwand und Zellkern und Plasma und yada yada bis zur menschlichen Gesellschaft, ob das alles im Wesentlichen durch dieselben Analysewerkzeuge beschreibbar wäre von außen, oder ob Habermas das eben nicht geht, weil das unterschiedliche Systeme sind. Und lustig, was ich an dieser Diskussion lustig finde, ist nicht die Diskussion selber, sondern was ich an dieser Diskussion lustig finde, ist, dass sie haarscharf erst im Nachhinein im akademischen Bereich Diskussion nachexerziert, die in der Foundation, in den Foundation-Büchern, also in dieser berühmten Science-Fiction-Serie von, wie heißt er?
Asimov.
Ist, ja, vorweggenommen ist, wo Asimov von der Psychohistorie spricht. Wo Asimov davon spricht, wenn ich die große Menschheitsmenge anschaue, dann ist es auch nur so ein System wie ein Organismus. Und das kann ich von außen beschreiben. Von außen in dem Fall die Roboter. Die künstlichen Intelligenzen, die draufschauen.
Die, ja, genau. Also, das ist dann die Pointe von der Foundation-Serie, dass der Chef-Psychohistoriker sozusagen ein tausende oder hunderttausende Jahre alter Roboter ist. Ja.
Und tatsächlich wurden diese Argumente ebenso intelligent, aber viel unterhaltsamer vorgebracht in der Foundation-Trilogie von Helden im Gewand der Space Opera, weit bevor Luhmann und Habermas eben dasselbe Zeug auf akademisch erzählt haben.
Lustig, ich habe es nicht so gelesen. Ich habe es wirklich nicht so gelesen. Also das war, weil für mich ist Luhmanns Systemtheorie ist sozusagen, er sagt, Systeme und Organisationen, Institutionen müssen irgendwie informationsverarbeitende Systeme sein und zeichnen sich dazu aus, ob sie zum Beispiel, ob sie in der Lage sind, legitime Entscheidungen zu treffen, ob sie bestimmte Regelungsmechanismen effizient oder eben systematisch falsch ausführen und ähnliche Kriterien, die man an Systeme anwenden kann. Und da geht's immer auch sozusagen darum, sozusagen, welche Wahrnehmungsmöglichkeiten hat das System, wie kommt Information rein und wie wird die erhalten und sozusagen, welche Mechanismen für Persistenz haben sie, sozusagen, dass sie das einmal Gelernte auch erhalten bleibt und so weiter. Und von dieser Hinsicht kann man, das ist schon sehr nützlich und man kann da auch so allgemeine Regeln ableiten, sozusagen, wie hoch das Risiko ist, für eine Institution sozusagen blind in eine Sackgasse reinzurennen und was sind Kriterien, die ein System vielleicht etwas mehr resilient, also
widerstandsfähig
und reaktionsfreudiger machen würde. Und das sind so schon sehr plausible Dinge, die man so über Systeme sagen kann, die mir zumindest sehr, sehr stark einleuchten. Also da kann man dann eben auch sozusagen überhaupt, man kann die ganze Wissenschaft als informationsverarbeitetes System, die ganze empirische Wissenschaft, man kann Staaten, man kann Gerichte, man kann ganze Gesellschaften so als informationsverarbeitetes System beschreiben und das ist sicher sehr nützlich und mit der Sprache, die produziert echt, die bleibt relativ genau und relativ einfach, selbst wenn man versucht, komplizierte Systeme zu beschreiben, wo ich dann wirklich also sehr dankbar bin, dass diese Theorie da ist.
Ich bin voll deiner Meinung, aber ich denke eben, dass wenn der Oberroboter in der Foundation von der Menschheit spricht, dann kommen da irgendwie...
Wobei, das ist ein gemeiner Spoiler, weil das ist eigentlich für sich schon was geheim bleibt bis zum letzten Band.
Echt, Entschuldigung. Es tut mir leid, das habe ich zum Beispiel jetzt nicht mehr so im Kopf.
Ich habe es im Sommer gelesen, die Foundation-Serie.
Wie viel es da gibt. Also das ist ja ein Laufmeterbuch.
Ja, die ganze, ja, sind 4, 5 Bände oder was, weiß man genau.
Dingsen, ich wollte noch ganz kurz zur Eigentlichkeit bei Theodor Adorno was sagen. wir haben eh schon fast eine Stunde voll geredet, oder?
Ja, wir sind ein bisschen über eine Stunde.
Ja, dann lassen wir die Eigentlichkeit bei Theodor Adorno vielleicht für die nächste Woche.
Ich weiß nicht, fangen wir dann nochmal an, nächste Woche drüber zu reden?
Wurscht. Spoiler. Nächste Woche geht es unter anderem um die Eigentlichkeit. Spoiler, Snape kills Obi-Wan. liebe Hörerinnen und Hörer, geht's bitte wählen, sofern ihr Bewohnerinnen oder Bewohner dieses entsetzlichen katholischen Mistkaffs Graz seid. hütet einer allfälligen Schwarz-Blau-Stronach-Koalition ab. Christian, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zu plaudern. Ich sehe die Welt schon viel rosiger als noch vor einer Stunde.
Gut. Na dann. Dann lassen wir es eben für heute. Und danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und tja. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das wirklich irgendwie kommunikatives Handeln, um die Welt besser zu machen. Oder zumindest nah dran.
Hurra auf Habermas.
Oh. Okay, na dann tschüss.
Aber das, wo ist meine Musik?
Musik. Ah, eines wollte ich noch sagen. Stefan wollte ich nochmal herausfordern. Stefan, wie viele Kommentare würdest du brauchen, die dich darum bitten, ein Lied zu singen in einem Podcast, damit du es wirklich tust?
Das ist keine Frage der Anzahl der Kommentare, lieber Christian. Ich fühle mich einfach nicht bühnenreif zum Singen. Ich halte das für halb gut, was ich da mache, und deswegen mag ich das nicht in der Öffentlichkeit machen. Wenn aber tatsächlich 100 Hörerinnen und Hörer einen Kommentar posten würden, und das sind 100 verschiedene Hörerinnen und Hörer, die innerhalb kürzester Zeit mich dazu auffordern, dann könnte ich mich dazu bereit lassen, ein oder zwei Liedchen zu singen.
Puh, das ist ein bisschen steiler, als ich gehofft habe.
Ja, ist eine Steilvorlage. Das ist auch der Sinn der Übung, weil ich nicht will.
Ja, vielleicht bringen wir das irgendwann noch runter. Aber dann, also, der spielt jetzt dann.
Also ich mache jetzt den durchdachten Abschluss-Jingle. Ha ha ha.